Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um das Thema interreligiöse Ehe. Ein Thema, bei dem man schnell merkt, was wir bei unserer Kritik gern übersehen oder mit unseren Fragen und Antworten mehr über uns selbst offenbaren als über Islam oder Muslime. Aber du kennst es. Erstmal ankommen, hinsetzen, bequem machen. Gleich geht's los. Wenn eine Frau zum Islam konvertiert, und hier spreche ich auch aus Erfahrung, dann kommt früher oder später die Unterstellung, das machst du doch nur für einen Mann. Und dabei ist es völlig egal, ob die andere Person überhaupt weiß und ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Was bedeutet das jetzt für den Denkprozess? Man geht also davon aus, dass die Frau keine eigenen Entscheidungen trifft oder zumindest ihr Handeln davon abhängig macht, was einem Mann gefällt. Zweitens, dass Muslime nur Personen mit dem gleichen Glauben akzeptieren oder eben heiraten. Und drittens, dass muslimische Männer schon vor der Eheschließung Macht über Frauen ausüben können, dominant und unterdrückerisch sein. Zur Klarheit, ich spreche hier nicht von einem interessierten Nachfragen, warum man konvertiert ist, sondern mit der vielfachen Erfahrung, die Frauen, darunter auch ich, machen, dass direkt unterstellt wird, dass man das für einen Mann macht, also dass man für einen Mann konvertiert. Wenn wir uns diese drei Punkte ansehen, dann stellen wir fest, dass sie mehr über sich selbst offenbaren als über Islam oder Musliminnen, wie wir gleich noch sehen werden. Unangenehm wird es schnell, wenn man die Person dann darauf hinweist, dass sie ja genau das macht, was sie muslimischen Männern unterstellt, also Frauen die Fähigkeit zur eigenen Entscheidung absprechen. Umso überraschter sind die Gesichter, wenn Frau erklärt, dass gemäß traditioneller Normenlehre Christinnen und Jüdinnen nicht konvertieren müssen, um einen muslimischen Mann zu heiraten. Diese Regelung wurde aus dem Koran, genau genommen der Sure 5, Vers 5, abgeleitet. Für Frauen sah das anders aus. Für sie finden wir das gleiche Verbot wie für Männer. Keine Muschrikun heiraten. Muschrikun bezeichnet eine Gruppe der damaligen Zeit zur Offenbarung des Korans, die Gott andere Götter beigesellt haben, die also mehrere Götter an mehrere Götter geglaubt haben. Bei Frauen fehlt allerdings der Zusatz. Also es wird genauso wie bei Männern verboten, diese Muschrikun zu heiraten. Dadurch, dass dann aber der Zusatz eine Ausnahme fehlt, wie bei Männern, haben traditionelle Gelehrte daraus abgeleitet, dass es für muslimische Frauen verboten ist, Nicht-Muslime zu heiraten und für muslimische Männer erlaubt ist. Um das besser zu verstehen, müsst ihr Sure 5, Vers 5 lesen. Und bei solchen Themen lese ich ja wahnsinnig gerne Gesichter. Es geht von Überraschung, oh, da dürfen die, in Anführungsstrichen, echt Nicht-Musliminnen heiraten, zu einem empörten, manchmal triumphal schmunzelnden Blick aller, wusste ich doch, dass die alle frauenfeindlich sind. Und was machen wir dann? Genau, wir schauen auf den Kontext. Also grundsätzlich ist alles in der Normenlehre erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Ein explizites Verbot herrscht hier für Muschrikun, also die Politisten, von denen ich vorher sprach. Aber so klar ist das eben bei Jüdinnen und Christinnen nicht, denn die sind ja keine Politisten. Es findet sich kein klares Verbot im Koran für muslimische Frauen, christliche oder jüdische Männer zu heiraten. Da könnten wir jetzt als ersten Schritt erstmal schauen, welche Gründe Rechtsgelehrte anbringen, warum sie ein solches Verbot aus den Quellen ableiten. Also warum traditionelle Rechtsgelehrte sagen, muslimische Frauen dürfen nicht Muslime nicht heiraten. Oder anders formuliert, muslimische Frauen dürfen nur muslimische Männer heiraten. A. Die Kinder nehmen die Religion des Vaters an. B. Frauen würden von nicht-muslimischen Männern zur Annahme der eigenen Religion gezwungen werden, während muslimische Männer christliche und jüdische Frauen nicht zur Konversion zwingen würden. Das ist ein spannender Moment, ne? Weil jetzt haben wir quasi den Vorwurf, den wir vorher hatten. Also du konvertierst ja nur für einen muslimischen Mann, haben wir jetzt umgekehrt. Und das ist, merkt ihr selbst, spekulativ, dünn, sind keine richtigen Fakten, es sind alles eher Annahmen. Wenn wir den Blick zurück in die Zeit der Vormoderne oder konkret zurück zur Zeit der Offenbarung des Korans werfen, verstehen wir aber, dass die Argumente nicht aus der Luft gegriffen sind. Und nun wirklich zum Kontext. Zur Zeit der Offenbarung des Korans haben wir auf der arabischen Halbinsel, ihr wisst es, eine stark patriarchale Stammesgesellschaft. Mit der Offenbarung des Korans wurde da einige Veränderungen eingeführt, auch echt revolutionäre Sachen, wie zum Beispiel, dass dieses Stammesdenken so krass kritisiert wurde. Auf einmal war man eine Gesellschaft basierend auf Glauben, nicht auf Blut, zumindest in der Theorie. So, das alleine war ja schon krass. Also Heirat nicht in den üblichen Stammesstrukturen. Wow, mindblowing. Und dann ging es noch einen Schritt weiter. Heirat auch außerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft. Jüdinnen und Christinnen, das ist möglich. Wie krass das war, wird heute mit unserer deutschen Brille des 21. Jahrhunderts gern vergessen. Für Christen und Juden war es damals zum Beispiel generell nicht erlaubt, außerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft zu heiraten. Innerhalb der patriarchalen Stammesgesellschaft war es üblicherweise tatsächlich so, dass die Familie den Glauben des Mannes annahm. Wenn man das weiß, versteht man auch wieder mehr, warum es heftige Statements waren, die Frauen setzten, wenn sie sich entschlossen, zum Beispiel Mohammed auf der Hijra, also der Auswanderung von Mekka nach Medina, alleine zu folgen. Das bedeutet die Annahme, dass das Kind die Religion des Vaters annimmt und die Frau zur Konversion gezwungen werden kann, also jetzt in diesem Fall weg vom Islam. Das ist in der Vormoderne echt berechtigt. Hinzu kommt, dass es auch rechtlichen Unterschied gemacht hat, ob man einen Nicht-Muslim oder Muslim heiratete. Ich erinnere an das Thema Scheidung. Jetzt ein krasser Sprung ins England zur Zeit Heinrich des VIII. Ihr erinnert euch, der Mann mit den 6 Ehefrauen, von denen er einige hat umbringen lassen, weil er sich nicht scheiden lassen konnte. Der Mann hat eine ganze neue Kirche gegründet, weil der Papst seinen Scheidungen nicht zugestimmt hat. Aber das nur als kurzer Exkurs in aller Oberflächlichkeit. Schauen wir in die Gegenwart, konkret nach Deutschland. Da merken wir schnell, so einfach ist das alles nicht mehr. Ich kenne ehemals christliche Frauen, die einen Muslim geheiratet haben, der sich kaum mit seinem Glauben beschäftigt hat, zum Beispiel auch nicht betete, Alkohol trank und so weiter. Das an dieser Stelle komplett wertungsfrei, nur für den Kontext. Diese Frauen haben dann mit der Zeit sich immer mehr mit der Botschaft des Koran beschäftigt, sind schlussendlich zum Islam konvertiert, haben angefangen zu beten, aufgehört zu trinken, haben ihr Leben umgestellt, der Mann allerdings nicht. Die Ehe wurde zunehmend angespannter, der Mann abfällig und gemein zu ihr, eben weil sie Musliminnen geworden waren und sich mit ihrem Glauben beschäftigt haben. Davor war alles chillig, die Ehe war gut. Zumindest so die Analyse der Frauen, die sich mir anvertraut haben. So, und nun? Was bringt an dieser Stelle die Ehe mit einem Mann, der sich selbst als Muslim identifiziert, dieser Frau? Werden die Kinder im Islam, in Anführungsstrichen, erzogen? Unterstützt er die Frau? Oder anderes Beispiel, was ist mit Frauen, die in einer Ehe mit einem Nicht-Muslim sich entscheiden, den Islam anzunehmen? Da gibt es dann echt Leute, die sagen, ja, du musst sie scheiden lassen. Die Ehe ist ungültig, womit sie dann aber wieder auch ein Hindernis kreieren, weil die Frauen dann zum Beispiel davor zurückschrecken, zu konvertieren, weil sie ihren Mann, ihr Leben, ihre Kinder nicht verlieren wollen. Der Mann unterstützt sie aber, steht ihr mindestens nicht im Weg, also anders als bei dem Beispiel vorher. Und ich kenne etliche interreligiöse Paare, wo der Mann dann im Ramadan mitfastet, den Kindern beide Religionen nahegelegt werden oder besonders viel Wert auf muslimische Festtage gelegt wird, damit die eben neben den ganzen Feiertagen in Deutschland nicht untergehen. Und jetzt? Was ist dann von den Mutmaßungen in den Argumentationen der Rechtsgelehrten übrig? In der Praxis führt die Argumentation dazu, dass viele Frauen an ihrem Glauben zweifeln, nicht konvertieren, weil sie eben Angst haben, ihre Familie zu verlieren oder dann Hass ausgesetzt sind, was wiederum zu Zweifeln führt. Wie immer gibt es auch hier Überlegungen, Kritik auch von Gelehrten, die sich selbst im traditionellen Spektrum der sunnitischen Rechtsschulen verorten, wie zum Beispiel Sheikh Khaled Abul Fadl. In einer Fatwa zu dem Thema kommt er eben zu demselben Ergebnis. Ein Verbot steht auf tönernen Füßen. Gleichzeitig betrachtet er die Ehe von zwei Menschen, die jeweils einen unterschiedlichen Glauben haben im Westen, also das Wort benutzt er hier im Westen, grundsätzlich als verpönt. Also es ist nicht geboten oder verboten, aber es ist jetzt auch nicht empfehlenswert zum Beispiel. Und das sagt er eben nicht nur, weil es sehr viel Beziehungs- und Erklärungsarbeit abverlangt, sondern auch, weil Kinder grundsätzlich eher das für sich annehmen könnten, was um sie herum mehrheitlich gelebt wird. Er unterscheidet hier nicht zwischen Mann und Frau. Er verdeutlicht, dass eine Muslimin keine Abtrünnige wird, nur weil sie einen Nicht-Muslim heiratet, verweist aber eben auch auf die nicht zu unterschätzenden möglichen Herausforderungen, sagt aber dann eben auch, ein klares Verbot anhand der Quellenlage ist nicht ableitbar. Als Disclaimer, ich habe diese beiden Beispiele gewählt, weil ich gemerkt habe, dass wir die eben meistens nicht auf dem Schirm haben. Sondern wir gehen immer davon aus, dass eine Nicht-Muslimin, die zum Islam konvertiert, mit offenen Armen von allen empfangen wird. Das ist höchstwahrscheinlich auch mehrheitlich der Fall, aber man muss eben auch darüber reden, dass es Fälle gibt, wo das nicht so ist. Umgekehrt ist in den allermeisten Fällen die Konversion von einer Nicht-Muslimin zum Islam und ihr Mann ist Nicht-Muslim meistens Ausgangspunkt für mindestens Spannungen und viel Redebedarf. Und wir gehen überhaupt nicht davon aus, dass das auch von vornherein funktionieren kann oder gar keine Probleme macht. Deswegen habe ich die beiden Szenarien gewählt, die wir weniger auf dem Schirm haben, wo sich dann eben auch andere Denkweisen und Sichtweisen hinsichtlich der Argumentation von traditionellen Rechtsgelehrten eröffnen. So, und mit diesem Gedankenfutter lasse ich dich jetzt alleine in der Sonne sitzen. Ich bedanke mich, dass du bis hierhin wieder mit dabei warst und freue mich dann auf das nächste Mal, so Gott will.